ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Musiker, Literaturwissenschaftler, Journalist, Autor, Familienvater, Uwe Waldmann heute bei uns in SWR1 Leute. Herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung, hierher zu kommen.
Was sind Sie denn von all dem, was Sie sind, gerade am meisten?
Immer Familienvater zuerst. Aber das ist eine ständige Diskussion, die ich mit mir selber führe. Was schreibe ich auf meine Visitenkarte? Und es gibt nie eine schlüssige Antwort. Es ist situationbedingt, würde ich sagen.
Mischt sich wahrscheinlich auch so vieles, ne?
Es mischt sich. Es gibt aber, so hoffe ich zumindest, einen Leitfaden durch all die Beschäftigungen, die ich gerne mache.
Leitfaden könnte ja vielleicht auch die Musik sein, weil die Musik ganz früh da war. Sie sind in ganz jungen Jahren aus Israel nach Deutschland gekommen. Inwiefern hat denn die Musik Ihr Leben verändert?
Die Musik ist wie ein zusätzliches Fenster in dem Haus, wo man lebt. Wenn Freundinnen mich fragen, sollen wir ein Klavier für die Kinder kaufen, sage ich auf jeden Fall, weil ein Klavier ist, man macht das Klavier auf und das ist wie ein Fenster in andere Welten. Und so war es auch für mich. Und als ich 20 war, wie Sie richtig sagen, habe ich diese unglaubliche Einladung bekommen, nach Deutschland zu kommen als Mitglied des West Eastern Divan Orchesters von Daniel Barenboim. Er hat mich nach Deutschland geholt, ich durfte hier studieren und es war, ja, diese magische Reise, dieses Aschenputtel, es fühlte sich ein bisschen so an, wäre ohne die Musik so nicht möglich.
Und Sie sind Hornist, Sie haben gerade schon gesagt, mit Anfang 20 landen plötzlich in einem anderen Land, in einem ganz besonderen Orchester, denn in diesem Orchester spielen israelische als auch palästinensische Musikerinnen und Musiker. Was war denn das für ein Leben dann plötzlich?
Ja, also das Divan-Orchester, ich war in den ersten 3 Jahren dabei, danach habe ich angefangen in deutschen Berufsorchestern zu spielen. Das war auch ein magischer Ort, denn wir haben nicht nur miteinander musiziert, also israelische und palästinensische, wie auch aus dem gesamten Nahost, auch Syrer, mit denen man eigentlich, ja, so Syrien und Israel haben eigentlich den Kriegszustand, man kommt nicht ins Gespräch miteinander und da sitzt man plötzlich, man musiziert zusammen und zwar mit den besten, also mit einem der besten Dirigenten dieser Welt, mit fantastischen Lehren, aber danach kommt man ins Gespräch mit Eduard Zeid damals, der ebenfalls Teil dieses Projekts war. Und das war ebenfalls wie ein Fenster in andere Welten. Und vieles, was ich da erlebt habe vor inzwischen 25 Jahren, klingt noch bei mir ganz stark nach.
Sie haben das jetzt auch, vielleicht das, was nachklingt, verfasst in einem Buch, Ihr erstes, nämlich in Singular-Kollektiv. Jetzt war ich ganz erstaunt zu lesen, dass darin das Wort Einsamkeit so häufig vorkommt, weil man stellt sich so dieses Unterwegssein so ein bisschen wie eine große Klassenfahrt vor. Aber die Einsamkeit spielt bei Musikern anscheinend doch eine große Rolle. Warum?
Also erstmal ist es die Einsamkeit des Überzimmers. Wenn Sie als junges Kind Ihr Cello oder Horn oder Flöte üben, dann sind Sie erstmal einsam. Sie hören, das beschreibe ich in einer der Geschichten, wie sie da in ihrem Zimmer sitzen, sie hören die anderen Freundinnen, wie sie Fußball spielen und nein, sie müssen da sitzen und die Arpeggi- und Tonleiter üben. Es gibt aber auch in diesem Klangkörper, ein wunderschöner Begriff, in diesem Klangkörper, in diesem Singularkollektiv, in diesem Orchester, gibt es Momente der Einsamkeit, wo man mit sich selber, mit einer schwierigen Passage, mit blasphemischen Gedanken, vielleicht das Orchester zu verlassen, sich auseinandersetzen. Und das kann man schlecht mit dem, oder schwierig mit dem Kollektiv teilen. Und das sind Momente der Einsamkeit.
Uwe Waldmann bei uns in SWR1 Leute. Sie haben mit Sascha Mariana Salzmann nach dem Angriff der Hamas einen Blog gestartet, gleichzeitig angelegt als literarischer Dialog zwischen Israel und Mitteleuropa. Wie schwer fiel Ihnen es eigentlich, Worte dafür zu finden?
Ich würde es umgekehrt betrachten. Normalerweise schreibe ich politische Texte, unter anderem oder vor allem für Deutschlandfunk Kultur, fürs politische Feuilleton, wo man eigentlich auf eine Pointe hin schreibt, irgendeine Handlungsempfehlung oder irgendein schlüssiger Satz. Und diese Fähigkeit ist mir in den Tagen, Wochen, Monaten nach dem Angriff der Hamas auf Israel abhanden gekommen. Ich konnte keine schlüssige Geschichte mehr erzählen, weder mir noch meinen Kindern noch meinen Freundinnen, geschweige denn den Zuhörerinnen und Zuhörern in Deutschland. Und dann kam diese Einladung, erstmal eine Nachricht am 7. Oktober von Sascha. Offe, wie geht es euch? Erzähl es mir, lasst uns diese Last auf mehreren Schultern, durch mehreren Schultern tragen. dann kam die Einladung von der Klassikstiftung Weimar, später von Sokamp Verlag, das als Buch, als Blog und dann als Buch zu veröffentlichen. Und das war meine Rettung, weil diese Einladung, das Unmittelbare zu beschreiben, was sehe ich, was höre ich, Krieg ist ein klangliches Ereignis auch. Wie rede ich mit meinen Kindern, was höre ich von meinen FreundInnen? Aber ohne jetzt zu versuchen, die große, schlüssige Erzählung zu liefern, das waren fast die einzigen Worte, die ich in dieser Zeit finden konnte.
Sie leben in Israel in der Nähe von Haifa. Wie erleben Sie Ihren Alltag heute? Das hat ja nichts mehr mit dem Alltag vermutlich vor dem 7. Oktober zu tun.
Wir reden in Israel von einer neuen Zeitrechnung. Und ehrlich gesagt, wenn ich versuche, an die Zeit vor dem 7. Oktober zu denken, ich habe nur so eine diffuse Erinnerung, wie die Welt davor war. Aber es ist auch nicht so, dass es ein Davor und ein Danach gab, denn der 7. Oktober, das ist ein Satz von Nathan Schneider, der sagt, wir gehen am 7. Oktober ins Bett, wir wachen am 7. Oktober auf. Es ist eine zirkuläre Zeit sozusagen, verkörpert vor allem durch die Geiseln, die im Gazastreifen noch gefangen gehalten werden von der Hamas, durch den Tod und den Hunger und das unermessliche Leid im Gazastreifen von der Zivilbevölkerung, durch mehr als 1000 israelische Opfer, durch den andauernden Krieg. Das ist immer noch allgegenwärtig, die Bilder der Geiseln, die überall sind, die Todesanzeigen. Man hört die Kampfflieger, wir im Norden hören die Luftabwehr, weil Israel täglich eigentlich aus dem Libanon beschossen wird. Es ist allgegenwärtig.
In Ihrer Erzählung, weil Sie gerade sagten, ja, das Davor, es beginnt mit einem Davor, Ihr Blog nämlich. Und Sie beschreiben da, wie ein Freund sich selbst in eine Psychiatrie einweisen wollte, bekam keinen Platz und ging ins Krankenhaus. Was erlebt er in diesem Krankenhaus?
Diese Vorgeschichte für Sascha am Vorabend des Krieges, der erste Text von Gleichzeit, soll einerseits eine Welt, wie soll man sagen, anklingen lassen, eine Welt vor dem 7. Oktober tatsächlich. Aber da schwingt der Wahnsinn mit, der Wahnsinn des Umgangs mit dieser fast surrealen Situation, mit dieser nächtlichen Situation im Krankenhaus. Und dieser Wahnsinn, der sammelt sich auf in dieser Geschichte. Und dann beschreibe ich singe ihm deutsche Wiegen, es ist ein Deutscher, ich singe ihm deutsche Wiegenlieder, sodass er endlich einschläft. Und dann fahre ich nach Hause, aber der Wahnsinn, diese farbigen Streifen des Krankenhauses begleiten mich bis nach Hause, also bis in mein Bett, bis in meine Träume hinein. Und das ist quasi das drohende Donnern, was man hört, was dann letzten Endes in den Krieg führt.
Ofer Waldmann bei uns in SWR1 Leute. Nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober und Israels Reaktion wird ja viel darüber diskutiert. Wir haben gerade von Ihnen schon so Einblicke gehört. Sie erleben das hautnah in Ihrem Alltag. Können Sie mal den Alltag beschreiben, wie der sich verändert hat?
Also wie ich vorhin sagte, die Welt ist zusammengeschrumpft, ist kleiner geworden. Ich glaube auch, dass das Ohr von allen anderen Sinnesorganen ist das Ohr, weil man das Ohr nicht ausschalten kann. Sie liegen nachts im Bett und sie hören irgendwo, das beschreibe ich in einem der Briefe an Sascha Marianne Salzmann, sie hören ein Motorrad, was gerade am Gashebel so Gas gibt, ja. Und das klingt wie der Anfang eines Alarms. Das passiert mir hier in Berlin, hier in Deutschland ebenfalls. Ich bin meistens in Berlin, wenn die U-Bahn quietscht oder oh, ist das Luftalarm? Ja, das sind ganz kleine, fast banale Momente, wo man auf einmal merkt, man lebt in einer anderen Zeitrechnung.
Kommen Sie überhaupt noch ins Gespräch mit Palästinensern, mit Arabern? Gibt es da Situationen?
Auf jeden Fall. Also schon davor, Jahre davor, war ich Mitglied in verschiedenen Funktionen einer Reihe von NGOs, jüdisch-arabische, israelisch-palästinensische NGOs, sowohl in Deutschland als auch in Israel. Zurzeit bin ich einfaches Mitglied bei Standing Together. Standing Together ist eine Grassroot-Bewegung, die aus jüdischen, arabischen Bürgern und Bürgern Israels besteht. Und die gibt es an vielen Orten, wo Juden und Araber beieinander leben, wie bei uns im Norden, in Galiläa. Und es geht nicht darum, auch dort die große Geschichte, eine große Erzählung zu entwerfen, sondern vor allem, also das erste Trauertreffen, das ich erlebt habe nach Ausbruch des Krieges, war so ein jüdisch-arabisches Treffen. Wir haben gemeinsam geweint.
Ja, das verbindet.
Wir haben einfach gemeinsam geweint. Ich bin sehr nah am Wasser geboren. Und erstmal haben wir gemeinsam geweint, dann haben wir gesehen, die andere weint ebenfalls. Das heißt, die Erkennung des Leides, die Erkennung der Trauer, die Erkennung der Fassungslosigkeit. Und so Schritt für Schritt mit solchen Organisationen, die leider alles andere als mehrheitsfähig sind in Israel, aber die gibt es und die werden immer größer. Und jetzt so fast forward, 6 Monate später, in den letzten Wochen habe ich wieder angefangen, meine älteste Tochter, die ist 13 Jahre alt, mit auf Mannwachen zu nehmen. Und wir stehen da, jüdische und arabische Bürger und Bürger Israels, und wir werden beschimpft manchmal. Aber ich sage ihr, nimm ein Plakat, mit dem du dich identifizieren kannst, halte es hoch in die Luft. Das ist ein Zeichen, dass du nicht ohnmächtig bist, diesem Grauen gegenüber, diesem Krieg gegenüber, diesem Versagen der Politik gegenüber. Du bist nicht ohnmächtig, du gestaltest deine Welt.
Ja. Das ist ja vielleicht ein ganz entscheidender, wichtiger Punkt. Wie gehen junge Generationen damit um? Wir erleben das gerade an den Unis. Da wird Israel von Studierenden als Apartheidstaat dargestellt. Die Kunst- und Kulturszene kritisiert die Reaktion Israels, ohne auf den Angriff der Hamas hinzuweisen. Und das alles hochemotional. Wie tief gewachsen ist der Konflikt, dass insbesondere junge Menschen teilweise so radikal reagieren?
Das ist eine schmerzhafte Frage. Es ist eine schmerzhafte Frage, weil viele von den Akteuren, die Sie gerade genannt haben, Weggefährte sind von mir, ehemalige Kollegen, Kollegen von mir. Ich begreife mich als Teil der Kunst- und Kulturwelt oder der Welt des politischen Aktivismus. Ich glaube, bei jüngeren Menschen Wissensmangel ganz oft. Man schaut entweder schaut man auf Al Jazeera oder man schaut auf israelische Kanäle. Und man sieht nicht, dass die jeweils andere Seite ist da komplett ausgeblendet wird. Das hat aber sehr viel damit zu tun, und das haben wir schon vor dem 7. Oktober gesehen, dass wenn wir über Israel und Palästina in Deutschland reden, wir reden selten über Israel und Palästina, wir reden eigentlich über Deutschland. Also da wird die bundesrepublikanische Identität quasi vis-à-vis diesem Thema verhandelt, aber man schaut nicht Israel und Palästina an. Man schaut nicht das Leid der Menschen dort an, sondern man schaut sich selber an, anhand dieser Themen.
Offa Waldmann in SWR1 Leute, wir haben gerade darüber gesprochen, wie eine junge Generation auf den neu entflammten Nahostkonflikt reagiert. Wie sind Sie denn aufgewachsen? Mit welchem Bewusstsein den Palästinensern gegenüber?
Ich bin in Jerusalem aufgewachsen. Jerusalem ist eine nach wie vor geteilte Stadt, eigentlich. Also offiziell nicht, aber es gibt das jüdische West-Jerusalem, es gibt das arabische Ost-Jerusalem. Und die Berührungspunkte sind kaum existent zwischen beiden Teilen der Stadt. Aber ich bin in den 90ern aufgewachsen, in einer, würde ich sagen, mitte-linken Familie, sozialdemokratischen Familie, sehr zionistischen Familie. Meine Eltern gehören zur Gründergeneration Israel. Sie haben das Land mitgestaltet, sie haben für das Land gekämpft im Sechstagekrieg, Yom Kippur-Krieg und so weiter. Aber als jemand, der in den 90ern in Jerusalem aufgewachsen ist, habe ich auch die Osloer Friedensverträge erlebt. Das war eine Zeit voller Hoffnungen. Das war eine Zeit kurz nach Mauerfall in Deutschland. Wir dachten so, das ist unser Mauerfall, ja, so der Frieden zwischen Yitzhak Rabin und Yasser Arafat. Da kamen die Selbstmordattentate von der Hamas. Hamas war schon damals sehr aktiv daran, den Friedenprozess zwischen Israelis und Palästinensern zu zerstören. Und dann kamen die Extremisten auf der israelischen Seite, Yigal Amir, der Yitzhak Rabin ermordet hat.
Gab es damals diesen gewachsenen Hass innerhalb einer jungen Generation? Haben Sie das gespürt?
Zwischen Juden und Arabern, meinen Sie?
Weil das ist ja, glaube ich, ein entscheidendes Thema, wie Kinder aufwachsen. Also Sie haben eben gesagt, dass Sie Ihre 13-jährige Tochter mit zu einer Mahnwache nehmen, wahrscheinlich ganz bewusst, um eben keinen Hass zu schüren. Aber wie war das damals?
Ein entscheidender Moment vielleicht zwischen damals und heute. Es wurde ja eine Trennmauer, eine Barriere gebaut zwischen den besetzten Gebieten und Israel. Und generell die Palästinenserinnen und Palästinenser sind peu à peu aus dem israelischen Bild quasi, aus israelischen Straßen verschwunden. Es kommt kaum zu einer Berührung. Die Berührung, die Israelis mit PalästinenserInnen kennen, ist entweder als Bauarbeiter oder im Fernsehen als Terroristen. Und für die PalästinenserInnen und Palästinenser, die einzigen Israelis, die sie kennen, sind Soldaten, Polizisten und Siedler. Und so ist es tatsächlich immer schwieriger,
Miteinander ins Gespräch zu kommen.
Unmittelbar. Also ich bin als Kind noch zu meinen Freunden durch Bethlehem gefahren, also durch das Westjordanland. Heute würde es gar nicht gehen. Das war damals möglich und das ermöglichte in der Tat andere Gespräche. Ich habe auch Arabisch gelernt. Ich achte auch darauf, dass meine Kinder Arabisch lernen. Aber das war eine andere Zeit.
Uffa Waldmann bei uns in SWR1 Leute. Sie kamen mit 20 aus Israel nach Berlin, haben Sie eben schon verraten, sind Diplom-Hornist. Wie fiel denn die Entscheidung für dieses besondere Instrument?
Abgesehen davon, dass es das schönste Instrument ist, was es gibt, meinen Sie?
Müssen Sie ja sagen.
Ja, ist, wobei ich glaube, also ich hätte auch gern Cello studiert, das verrate ich gerne. Eine ganz profane Erklärung. Die älteste Schwester meines besten Freundes in der Grundschule war Hornistin und ich habe diesen Klang eines Tages gehört oder besser gesagt gespürt. Am nächsten Tag wurde ich gefragt, welches Instrument möchtest du spielen und da ja, war die Antwort klar.
Die wenigsten von uns können jetzt mit einem Horn erstmal was anfangen. Sie sagen, es ist der Gegenpart zu einem Klavier. Warum das?
Das Klavier kann alles. Das Klavier ist quasi, kann als Ersatz für das ganze Orchester herhalten. Dirigentinnen und Dirigenten, die ja ihre Stücke üben, sie üben nicht mit dem Orchester, sie üben am Klavier. Das Horn, das immer nur einen Klang spielt, ist der perfekte Verwandlungskünstler, würde ich sagen, unter den Instrumenten. Es spielt in einem Holzbläserquintett, es spielt in einem Blechbläserquintett. Es ist eins der ältesten Instrumente, was es gibt. Aber es kann sich in jede Rolle verwandeln, aber nicht alles mitbegreifen oder aufgreifen wie das Klavier.
In der Musik braucht es Unterstützer, da braucht es einen Förderer. Wer war das für Sie?
Also die Tatsache, dass ich nach Deutschland kommen konnte, mit so einer sensationellen Einladung, verdanke ich Daniel Barenboim und dem West Eastern Divan Orchester eindeutig. Ich war damals Soldat, als ich nach Berlin gezogen bin. Und ich komme nach Hause und da liegt auf dem Küchentisch meiner Eltern eine Einladung von der Berliner Staatsoper. Und das war wie ein Ticket ins Paradies. War das auch tatsächlich. Die anderen meine Kolleginnen, meine Kollegen, und zwar eben nicht, und das versuche ich auch, also deswegen ist dieses Buch für mich auch wirklich ein Abschiedsbrief, aber gleichzeitig eine Liebeserklärung an diese Kolleginnen und Kollegen. Nicht die glänzen und funkeln, nicht die DirigentInnen, nicht die SolistInnen, die ohnehin mit dem Rücken zum Orchester stehen, sondern eben die Kolleginnen und Kollegen an den hinteren Pulten, in den hinteren Reihen des Orchesters.
Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Da gibt es nämlich ganz besondere Menschen, die das Orchester zusammenhalten. Wie fiel denn bei Ihnen dann der Entschluss, wirklich, wo die Leidenschaft so groß ist für die Musik, zu sagen, ich verlasse jetzt die Musik und widme mich einem ganz anderen Feld, nämlich der Literaturwissenschaft?
Das war ein langsamer Prozess. Ich habe, während ich noch an der neuen israelischen Oper in Tel Aviv gespielt habe, angefangen, was anderes zu studieren. Es ist wirklich wie Blasphemie. Also man kann sich das vorstellen, wie der Weggang aus einer Orthodoxie, also das Orchester zu verlassen. Es waren viele langsame Schritte, bis ich eines Tages begriff, Musik kann man nicht halbzeit, halbherzig machen. Deswegen, ich war fast 30 Jahre meines Lebens Musiker, hatte ein Privileg, in wunderbaren Orchestern spielen zu dürfen. Jetzt widme ich mich dem geschriebenen Wort, aber nach wie vor, was hätte ich gegeben, noch einmal die siebte Bruckner, noch einmal die Zauberflöte zu spielen.
Sie haben mal gesagt, die Musik für das Herz, die Wissenschaft für den Kopf. Wie ist es denn jetzt mit der Musik? Wo erleben Sie Musik im Alltag?
Ich erlebe Musik im Alltag dadurch, dass meine drei Kinder spielen. Ich glaube, aus
alle
freien
Horn.
Stücken. Nein, um Himmels Willen. Nein. Saxophon, Gitarre und Klavier. Und wie gesagt, sie machen das gerne, ich zwinge sie natürlich nicht, also nicht wirklich. Und wir spielen viel zusammen, also das heißt, ich spiele zu Hause, aber die klassische Musik, ich habe mehrere Freundinnen und Freunde, wir schicken uns keine Texte, wir schicken uns keine Bilder, wir schicken uns Musikstücke. Mit Sascha Marianne Salzmann übrigens bei einem Buch gleichzeitig war es schwierig, weil Sascha steht auf Hip-Hop. Ich etwas weniger, also Sascha sagt, Sascha ist 21. Jahrhundert, ich bin eher 20. oder 19. oder davor.
Kann man ja manchmal kombinieren.
Man kann es versuchen, das haben wir versucht, wir haben uns ebenfalls Musik geschickt.
Uffa Waldmann bei uns in SWR1 Leute, Sie leben mit Ihrer Familie in der Nähe von Haifa in Israel, waren 20 Jahre in Berlin. Wie haben Sie den Beginn des neuen Krieges, den Angriff der Hamas auf Israel. Wie haben Sie da die ersten Tage erlebt? Da waren Sie ja, glaube ich, auch in Haifa.
Ja, also ich war zu Hause. Also erstmal Luftalarm. Ja, so der Luftalarm. Also das kam relativ schnell, weil ganz Israel unter ein Flächenbombardement durch Raketen der Hamas kam. dass die Reservisten Reservisten, also auf einmal wird die Ortschaft leer, weil die Reservisten Reservisten alle zu ihren Einheiten gehen, die Jüngeren. Die Klänge des Krieges, wie ich sie in dem Buch mit der Sascha Marianne Salzmann erlebe, dass die Zertrümmerung, das Zerbrechen einer Welt war ein ganz starkes Gefühl. Und ich muss auch sagen, nicht nur in Israel, sondern es gab viele solidarische Reaktionen aus Deutschland und weltweit, die waren wunderbar, von Freundinnen und Freunden, auch von der Politik. Aber gleichzeitig gab es, ich habe es vorher kurz angesprochen, von Weggefährten, von Menschenrechtsorganisationen, die einmal nur zögerlich das Leid der israelischen Opfer anerkannt haben, vor allem in Bezug auf israelische Frauen, auf die weiblichen israelischen Geiseln. Und das war auch ein Gefühl, als ob sie auf einmal aus der Gesellschaft der Menschheit ausgestoßen werden. Die universell geltenden Menschenrechte gelten nicht für sie. Und das war ebenfalls eine sehr starke Erschütterung aus diesen Tagen.
Wie erleben Sie den Alltag? Ist Angst da zu einem ständigen Begleiter geworden?
Ja.
Wie äußert sich das?
Es äußert sich, die Kinder sagen, sie gehen mit dem Hund spazieren. Und dann denken sie, sie fangen an zu rechnen, okay, ihr wisst, da ist ein Bunker, da ist ein Bunker, da ist ein Bunker. Was macht ihr, wenn Luftalarm kommt? Sie haben so kurze Filmrisse. Sie sitzen zu Hause und ich glaube übrigens, das ist ein Moment, der mich sicherlich mit einem Vater in Südlibanon verbindet, in Nabatir oder Bin Jbeil, oder man sitzt zu Hause und auf einmal stellen sie sich vor, das eigene Haus, die eigene Nachbarschaft als Ruine vor. Und wie sie da mit Zementstaub oder Ruß verschmiert davor stehen und sich an den Kopf fassen. Ja, das sind so ganz, ja.
Man kann sich's eigentlich nicht vorstellen, ne?
Man kann sich das nicht vorstellen und auf einmal so der Krieg, dieses, das ist wie so ein Wesen, was dann allgegenwärtig wird. Und auf einmal ist es da. Wir können die Freundinnen und Freunde aus der Ukraine fragen. Man hat sich das dort ebenfalls nicht vorgestellt.
Sie waren jetzt als Familie lange Zeit in Berlin. Die Sehnsucht nach Israel war bei Ihrer Frau, glaube ich, noch größer. Deswegen sind Sie dann zurück nach Israel. Wie ist es jetzt für eine Familie, die in beiden Welten zu Hause ist?
Das ist eine schöne Frage. Das ist ebenfalls übrigens eine Frage, die ich oft mit den Kindern verhandle, weil sie fragen mich oft, Papa, wie erzählst du über das, was gerade hier geschieht? Wie erzählst du es unseren Freundinnen und Freunden in Deutschland? Also jetzt nicht unbedingt einer Leserschaft oder Zuhörerschaft vom DLF Kultur, sondern unseren einzigen Nachbarinnen und Nachbarn in Berlin-Neukölln. Und das Wissen um die Existenz einer anderen Realität, wobei ich muss sagen, vor allem in den ersten Tagen, Wochen nach Kriegsausbruch haben wir auch aus Berlin Bilder gesehen, wenn ich höre, was meine jüdische Freundinnen und Freunde, israelische Freundinnen und Freunde in Deutschland erzählen. Ich bin mir nicht sicher, dass sie in größerer Sicherheit oder in einem Gefühl größerer Sicherheit leben als wir in Israel.
Weil die Angst inzwischen auch dort vorhanden ist.
Weil der Kriegsausbruch von einer unfassbaren Welle des Antisemitismus oder antisemitischer Vorfälle begleitet war, wo man auf einmal auch sich gefragt hat, wo ist die Zivilgesellschaft, die sagt, das lassen wir nicht zu? Wo ist der Schutz für jüdisches Leben? Also wir haben große Zeichen der Solidarität, das will ich gar nicht ignorieren. Die waren wichtig und die wurden auch wirklich wahrgenommen. Aber ich habe einer guten Freundin Blumen schicken wollen. Und das war am Freitag. Und ich wollte auf der Karte steht Shabbat Shalom. Und das habe ich gesagt. 2 Minuten später rufe ich panisch beim Laden an und sage, nein, löschen Sie bitte. Weil ich wusste nicht, wer wird die Blumen hinbringen, was werden die Nachbarn denken. Das habe ich in Deutschland nie erlebt.
Wer sitzt denn wo im Orchester? Könnten Sie das beantworten? Ofer Waldmann bei uns in SWR1, Leute, für Sie natürlich kein Problem. Im Orchester, wer sitzt vorne, wer sitzt hinten?
Das hängt natürlich davon ab, was Sie als vorne und hinten bezeichnen. Wenn Sie vom Publikum ausschauen, dann sehen Sie zuerst den Dirigenten, Dirigentin, die einzige Person im Orchester, die eigentlich keine Klänge, keine Laute von sich geben soll. Sie sehen die Solistin oder den Solisten, die eigentlich mit dem Rücken zum Orchester stehen. wenn Sie als Hornist im Orchester tätig sind, also quasi mittendrin, dann ist das eine völlig andere Perspektive. Oder wenn Sie in der Philharmonie sitzen, quasi hinter dem oder neben dem Orchester. Das ist auch, also ich finde es wahnsinnig interessant, immer diese verschiedenen Perspektiven. In dem Buch sage ich oder schreibe ich, die Streicherinnen und Streicher sitzen vorne natürlich, weil sie haben das meiste zu tun. Sie arbeiten die ganze Zeit, so sind die Orchesterbesucherinnen und Besucher zufrieden. Sie sehen, wir bekommen jetzt was für unseren Eintrittspreis. Die Bläser, die, ich würde nicht sagen fauler sind, aber weniger zu tun haben, sie schlummern dann inzwischen im Hintergrund.
Und dann gibt es die Leute, die vielleicht manchmal nur einen Einsatz während eines Konzerts haben. Zum Beispiel an der Pauke ist ja gar nicht so einfach, sich da gleichberechtigt als Musiker zu fühlen, oder?
Ich glaube, ganz im Gegenteil. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Klang, einen Ton zu spielen. Zum Beispiel der Beckenspieler in der 7. Sinfonie von Anton Bruckner, der im langsamen zweiten Satz einen einzigen Schlag hat. Das heißt, der ganze Vorbereitungsprozess des Orchesters, also von dem ersten Kaffee am Morgen bis hin zu diesem Beckenschlag, konzentriert sich auf diesen einen Moment. Ich würde sagen, das ist fast die pure Form der Beteiligung am Orchesterwesen.
Wächst da nicht unglaublich der Druck, diesen Moment dann auch genau zu erwischen und nicht zu verpassen?
Oh, absolut. Also ich beschreibe das in dem Buch, im Singularkollektiv, und das ist tatsächlich eine wahre Begebenheit. Ich nenne das Orchester nicht, aber es gab ein extrem gutes deutsches Kulturorchester, was auf Reise ging, wo der Kollege nur für diesen einen Schlag sehr weit geflogen ist und hat diesen einen Schlag verpasst. Ich kann mir nur denken, was in seinem Kopf in diesem Moment vorging.
Ja, Sie beschreiben dann zum Beispiel auch die Freakshow der Klassik, nämlich die ungewöhnlichsten Instrumente. Was sind denn das für Instrumente?
Ja, da gibt es so einige. Ich beschreibe zum Beispiel das Heckelfon. Das Heckelfon ist eigentlich ein sehr schönes Instrument, eine zu lange geratene Oboe, könnte man sagen, das einfach zu spät ins Ensemble kam und von namenhaften Komponisten oder von vielen namenhaften Komponisten mitkomponiert, mitberücksichtigt zu werden. Da gibt es die Wagner-Tube, das Sonderinstrument der Hornisten, meines Erachtens ein wunderschönes Instrument. Das sind eben rare Instrumente, die ebenfalls... Sie haben mich vorher über Perspektive gefragt, die ebenfalls, wenn man sie spielt, hat man eine andere Perspektive aufs Orchesterwesen, auf die Instrumente, die immer vorkommen.
Jetzt gibt es Menschen, die unglaublich wichtig sind für ein Orchester, die allerdings nicht so sichtbar sind. Also bei uns mit dem Radio ist es so, dass die Kollegen und Kolleginnen in der Technik unglaublich wichtig sind, weil ohne die wären wir alle gar nicht zu hören. Wer ist das bei Ihnen? Wer ist so wichtig, aber nicht sichtbar?
Ja, das sind die stillen Helden meines Buches. Ich würde sagen, in erster Linie der Orchesterwart. Der Orchesterwart, dem ich einen ganzen Text gewidmet habe, eben die Menschen, die ohne die ein Orchester, geschweige denn Orchestertournee, wie in diesem Text, gar nicht möglich wären. Es gibt auch die Kollegen, die man hört, aber nicht sieht, die Kollegen, die hinter der Bühne spielen, zum Beispiel der Oboist in der Symphonie Fantastique von Hector Berlioz oder die Ferntrompeten in Verdis Requiem, ja, die unsichtbaren Helden des Orchesters.
Und als Hornist sagen Sie natürlich, der Hornist hält sich für den wahren Künstler im Blechbläser-Quintett. Wie kommt's?
Ja, das ist so, Sie haben mich vorher gefragt, das Horn ist sehr, also kann sich in verschiedenen Ensembles wiederfinden, Holzbläser-Quintett, Blechbläser-Quintett. Und ich würde sagen, das ist eine Erfahrung, die viele Hornistinnen und Hornisten machen, wenn sie im Blechbläser-Quintett sitzen. Dann lehnen sie sich zurück und schauen die funkelnden Blechkollegen und denken so, na, eigentlich, ich kann auch zärtlicher sein. Also ich kann auch im Holzbläserquintett sitzen. Ich bin auch nicht nur Blech. Und da ist es wahrscheinlich eine menschliche Eigenschaft, dass man sich immer für was Besseres hält. Dann denkt sich der Hornist oder die Hornistin, ich kann etwas, was ihr nicht könnt.
Ufer Waldmann bei uns in SWR1, Leute, Sie sind in Israel aufgewachsen, waren 20 Jahre dann in Berlin. Ihre Frau wollte zurück nach Israel. Sie kamen dann im Sommer 2018 wieder nach Israel. Was war das für ein Israel, was Sie dann vorgefunden haben?
Erstmal, es war ein anderes Israel als das Israel, das ich kannte, weil ich kam aus Jerusalem und wir wohnen in Galiläa, in einer sehr schönen, gemischten Gegend, jüdisch-arabisch, sehr grün. Also es ist wirklich, wenn es gerade nicht Krieg ist, ist es eigentlich eine Region, die man gerne besuchen sollte. Ich bin in ein Israel zurückgezogen, das sich gerade in einem schwierigen internen Kampf befindet, ein Kampf um seine Zukunft, um die israelische Erzählung. Was ist ein israelisches Wir? Ja, was sind wir Israelis jenseits des Jüdischen, des Palästinensischen, des Drusischen, des Tscherkessen? Was ist ein israelisches Wir? Und die Zuspitzung dessen haben wir jetzt auch bei den Protesten gegen die sogenannte Justizreform, die keine Justizreform war, sondern Staatsstreich von oben. Das haben wir in dem letzten Jahr gesehen, eben dieser heftige Kampf um ein neues israelisches Narrativ.
Ich unterstelle mal, als Literaturwissenschaftler haben Sie viele, viele Bücher. Wie war das, als Sie dann Ihre Bücher ausgepackt haben?
Und das war ein sehr schöner Moment, weil es ist so, ich habe ein Privileg. Ich bin leider eigentlich der Einzige in meiner Generation, in meiner Familie, der Deutsch kann. Und ich kannte meine Großeltern nicht, die väterlicherseits aus Wien kamen, also nicht dort geboren, aber aus Wien kamen. Ich kannte sie nicht, aber ich habe ihre ganzen Bücher geerbt, weil ich halt der Einzige bin, der es lesen kann, der sie lesen kann. Und da ist die gesamte deutsche Klassik. Und dann packen sie einerseits Bücher von Schiller und Goethe und Kleist und Frisch. Na gut, Frisch kam später von mir dazu. Und andererseits peu à peu auch die so Nejat Yotiri und Dennis Utlo und Sascha Marianne Salzmann, also gegenwärtige deutsche Literatur. Und das ist eigentlich schön, wenn ich diese Bücher meines Großvaters neben den Büchern meiner Freundinnen und Freunde in meine Bücherregal sortiere. Ist eigentlich ein sehr schöner Moment.
Klingt so nach ganz viel Familiengeschichte. Waren dann auch vielleicht Erinnerungen dabei von den Menschen, die früher aus Deutschland nach Palästina emigriert sind?
Auf jeden Fall. Also ich arbeite gerade an einem neuen Hörspielprojekt zusammen mit meinem Kollegen Norm Brusilowski. Und da war ich im zentralen Archiv in Jerusalem. Und da hat die Archivleiterin gesagt, geben Sie mal Ihren Namen, schauen wir mal. Und sie hat mir dann das Schiff genannt, womit meine Großeltern nach Palästina damals in den 30ern aus Österreich kommend, also quasi in Haifa gelandet sind. Man fragt sich schon, was passiert mit einer Sprache, wenn sie migriert? Was ist Hebräisch und was ist Deutsch? Was ist Alltagssprache, was ist heilige Sprache? Was ist Schriftsprache und was ist gesprochene Sprache? Und ich glaube, wahrscheinlich ähnliche Gedanken hatte mein Großvater, den ich leider nicht kannte, als er in den 30ern nach Palästina zog.
Sie wohnen heute in der Nähe eines Ortes, der Waldheim heißt. Das klingt ja auch sehr deutsch.
Absolut. Also die Gegend, also die direkte Gegend, wo wir gerade wohnen, war eine Templergegend. Mit der einen Siedlung namens Waldheim, wo es ist wirklich, also sie besuchen diesen Ort und sie glauben, sie seien in Baden-Württemberg, sie seien nicht mehr in Galiläa, mit einer alten deutschen Kirche, eingeweiht 1916, restauriert mit Unterstützung der deutschen Botschaft in Tel Aviv. Jetzt heißt der Ort Alonei Abba, der heißt nicht mehr Waldheim, aber sie sehen die Spuren deutschen Lebens, wenn sie übrigens mit den älteren Beduinen, die da in der Region wohnen, sie kennen noch Geschichten von den deutschen Templern, die da gewohnt haben. Die deutsche Sprache ist in Israel allgegenwärtig. Man muss nur wissen, wo man danach sucht. Nicht nur in meinem Bücherregal, nicht nur in Waldheim. Aber man merkt auch in der hebräischen Sprache, genauso wie in der deutschen Sprache, wir viele hebräische Begriffe haben. Also die Sprachen haben einen sehr interessanten Tanz miteinander.
Dann hat doch wahrscheinlich Ihr Vorname Ofer auch eine Bedeutung, oder?
Ja, mein Vorname bedeutet Rekitz, was vielleicht zu meinem Nachnamen Waldmann passt. Und jedes Mal, das ist lustig, wenn ich jetzt auf ein Buchcover von Sascha und mir schaue, ich heiße Ofer Waldmann mit einem N, Sascha Marianne Salzmann mit Doppel-N. Auch das eine deutsch-jüdische Geschichte unserer Gegenwart sozusagen.
Ofer Waldmann, herzlichen Dank für Besuch in SWR1, Leute.
Ich habe zu danken.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.